Danke, Vico, für die Begrüßung. Danke für das Gebet, Vico. Guten Morgen miteinander. Das höchste Gebot. Liebe Geschwister, was ist das höchste Gebot? Die Antwort auf diese Frage, die wir vermutlich alle kennen, und vor allem die Frage, was heißt das für uns ganz genau, das wollen wir heute gemeinsam anschauen. Habt ein wenig Geduld mit mir. Ich lese zuerst den Predigttext und ich würde empfehlen, wenn jemand eine Bibel dabei hat, soll er die gerade aufgeschlagen lassen, den Predigttext aus Markus 12. Markus 12. Die Verse 28 bis 34 lesen. Schon einmal gesagt, ich habe mehrere Bibeln, aber man kann das so schön rauskopieren und da muss man nicht ständig ein Buch in der Hand haben. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er, also Jesus, ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du gesagt hast, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm, und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiterzufragen. Liebe Freunde, wir sind hier mehrheitlich bekehrte Christen, die versuchen, nach den Worten Jesu zu leben. Wenn es uns gelingen würde, ich lese noch einmal das, was der Schriftgelehrte gesagt hat. Wenn es uns gelingen würde, dass wir ständig Gott lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis, wenn wir ständig mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft Gott lieben würden, wenn wir unseren Nächsten ständig und in jeder Hinsicht leben würden wie sich selbst oder wie uns selbst, dann müsste ich diese Predigt nicht halten. Aber wir kennen dieses Wort und wir wissen auch als gläubige Christen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um seinen Geboten nachzuleben. Nun, in die geschichtliche Einordnung des heutigen Textes: Nachdem Jesus zuerst im Tempel von den Pharisäern und den Herodianern mit der Frage nach der Steuermünze provoziert haben, also soll man dem Kaiser Geld geben quasi, hat Jesus sehr weise geantwortet. Danach wurde Jesus von den Sadduzäern provoziert, die ihn geärgert haben mit der Frage nach der Auferstehung, mit der Geschichte mit der Frau, die 7 Brüder geheiratet hat, die nacheinander gestorben sind. Da stand also dieser Schriftgelehrte, der stand am Rand dieses Geschehens und er hat jetzt diesen Worten, diesen weisen Worten Jesu zugehört. Und auch er hatte eine Frage, allerdings er hatte keine provokative Frage. Er hatte eine Frage. Wir haben gehört, was er für eine Frage hatte. Und auf die Antwort reagiert der Schriftgelehrte mit einem gewissen Verständnis. Also er nimmt das an, was Jesus ihm als Antwort gibt, sodass Jesus am Ende der Unterhaltung zu ihm sagt, du bist nicht ferne vom Reich Gottes. Du bist nah dran. Dieser Satz sticht aus dem Textabschnitt heraus. Da ist jemand ganz nah an etwas dran, aber er ist recht noch nicht. Er hält es noch nicht in Händen. Ähnlich soll es einem Lottospieler gegangen sein. Er war so nah dran, aber nicht am Reich Gottes, sondern an einem Millionengewinn. 20, 30 Jahre kreuzte er immer dieselben Lottozahlen an. Dann saß er gespannt vor dem Fernseher und schaute sich die Ziehung an. Und eines Tages passierte es. Alle sechs Lottozahlen plus Glückszahl, die er gesetzt hat, die stimmten mit den Zahlen im Fernsehen überein. Die Freude war groß. Er war so nah dran. Aber dann fand er seinen Lottoschein nicht. So nah dran. Aber es reichte nicht. Der Satz Jesu, du bist nicht fern vom Reich Gottes, beschreibt vermutlich nicht nur den Zustand dieses Schriftgelehrten damals, sondern auch das Leben einiger unter uns und vieler Menschen dieser Zeit. Was meint Jesus damit? Was bedeutet das, ins Reich Gottes hineinzukommen? Gemäß rabbinischer Tradition gibt es im Alten Testament 613 Gebote, 248 positive Gebote, also du sollst, und 365 Verbote, du sollst nicht. Einige galten als wichtiger als andere. Und dieser Mann, dieser Schriftgelehrte, wollte von Jesus eigentlich nur wissen, welches dieser 613 Gebote alle anderen übertraf. Welches war der wichtigste? Und der Schriftgelehrte fragte somit, welches ist das erste Gebot unter allen? Und Jesus antwortete klipp und klar, lass mich dir sagen, was das wichtigste Gebot ist. Und Jesus zitiert aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, das sind Worte, die jedem Israeliten bekannt sein muss. Es ist das jüdische Glaubensbekenntnis, das sogenannte Schema Israel, das täglich von gläubigen Juden zitiert und gebetet wird. Jesus zitiert, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So steht es im 5. Buch Mose, Kapitel 6, in den Versen 4 bis 5. Und den Inhalt dieses Gebets wollen wir uns nun einmal etwas genauer ansehen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, allein heißt es in Vers 4, es gibt nur einen Gott. Warum ist das so wichtig, auch in der damaligen Umgebung, nicht wahr? In der polytheistischen Umgebung Israels, das heißt, dass die Völker rundum haben jeweils mehrere Götter für mehrere Zwecke, Vielgötterei könnte man es nennen. Es gab viele Götzen. Jede Nation betete ihre eigenen Götter an, und doch stand für Israel wie in einer Insel, stand fest, es gibt nur einen Gott. Überall fand man Götter, falsche Götter, geschnitzte Götter, gegossene Götter, Figuren, Gemälde, Bilder, Statuen. Aber dennoch gibt es nur einen wahren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. In Jesaja Kapitel 45 lesen wir: Ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Und im Neuen Testament wird unter anderem im ersten Brief an den Timotheus bekräftigt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, welches ist der Mensch Jesus Christus. Es gibt keinen Gott über ihm, neben ihm oder unter ihm. Er ist der Einzige. Weil es nur einen Gott gibt, gehört unsere ungeteilte Hingabe auch nur ihm allein. Von dem Text, den ich gelesen habe, darum lasst einen Finger in eurer Bibel an der Stelle, die ich gelesen habe, heißt es in Vers 30, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, immer, mit deiner ganzen Seele, immer, mit deinem ganzen Denken, immer, und mit deiner ganzen Kraft, immer. Also das Wort immer habe ich erst hinzugefügt. Gott erhebt Anspruch auf jeden Aspekt unserer Persönlichkeit. Wir sollen ihm mit jeder Faser unseres Seins gehorchen und dienen. Das ist das Wichtigste, sagt Jesus. Mit anderen Worten, in mein Königreich kehrt nicht derjenige ein, der Interesse, vielleicht oberflächliches Interesse an Gott hat. Das reicht nicht aus. Notwendig ist eine vollkommene Hingabe und vollkommene Liebe zu Gott. Wenn das so ist, können wir natürlich nicht sagen, ja, okay, also ich liebe Gott mit aller Kraft und so weiter. Ich bin bereit, das erste und allergrößte Gebot zu halten, aber die anderen interessieren mich nicht. Das geht natürlich nicht, denn dieses größte und erste aller Gebote umfasst natürlich alle, das ganze Wollen Gottes von uns. So gehören zum Beispiel die 10 Gebote zu dem. Also wer Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und seinem ganzen Denken und der ganzen Kraft liebt, dem kann das nicht egal sein. Zum Beispiel das über das Lügen, über das Stehlen, Begehren und Ehebrechen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, folgen wir auch allen anderen Geboten. Sie schließen den Willen Gottes für unser Leben mit ein. Aber das ist ja noch nicht alles. Denn Jesus sagt uns auch, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Jesus zitiert wiederum aus Mose. Also er sagt das natürlich aus sich heraus, aber um glaubhaft zu sein gegenüber dem Schriftgelehrten, zitiert er aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18, ein Text, wo der Schriftgelehrte kennen muss. Und dort heißt es unter anderem, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn Jesus also sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie wir selbst, dann kennt er die Realität unseres gefallenen Herzens. Die Wahrheit ist, wir lieben uns bereits selbst genug. Von Natur aus sorgen wir zuerst für uns selbst und dann für andere. Zuallererst machen wir uns Gedanken und sind bemüht um unser Wohlbefinden, um unsere Kleidung, unsere Ernährung, um Anerkennung. Wir alle streben danach, bloß nicht zu kurz zu kommen. Erst dann kümmern wir uns um den Nächsten. Wir werden gesund und heil, wenn wir uns Gottes unvorstellbare Liebe widmen und seinen Plan für uns annehmen. Denn dann steht nicht mehr unser Ich im Vordergrund, sondern wir sind frei, die Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat, dankbar anzunehmen. Das bin ich. Und auch aber an unseren Nächsten weiterzugeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Können wir das? Die Antwort ist einfach. Das können wir nur mit Gottes Hilfe und mit Jesus Christus. Was ist das größte Gebot, wurde ja Jesus vom Schriftgelehrten gefragt. Und du sollst Gott und deinen Nächsten lieben, war Jesu Antwort. Und jetzt geht es weiter im Text. Der Schriftgelehrte wiederum antwortete, recht so, Meister, recht so. Und er wiederholte, was Jesus vorher gesagt hatte. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele, mit aller Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst. Also so würde man im Geschäft sagen, er antwortet proaktiv, um Jesus klar zu machen, dass er seine Worte gehört hat und sie auch verstanden hat. Aber dann fügt er etwas hinzu. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Das hat Jesus in seinem Text nicht erwähnt. Er sagt, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Die gläubigen Juden, wie wir wissen, brachten bekanntlich Tiere in den Tempel, um sie zu opfern. Aber dieses Opfer war oftmals ein bloßes Ritual und kam nicht von ganzem Herzen. Viele taten das aus Tradition, aus schlechtem Gewissen oder aus dem Wunsch heraus, im religiösen Umfeld nicht unangenehm aufzufallen. Gott sprach durch Hosea im Kapitel 6,6 zu Israel und sagte, denn an der Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. Und an der Gotteserkenntnis habe ich mehr wohlgefallen als am Brandopfern. Statt Gott und andere zu lieben, geben sie sich Tempelritualen hin. Sie opferten, weil es sich so gehörte. Heute geht niemand von uns in den Tempel, um Tiere zu opfern. Warum? Weil all diese Opferzeremonien sind im Kreuzestod Jesu Christi ein für alle Male erfüllt. Er ist das reine Lamm, das zur Vergebung unserer Sünden geschlachtet wurde. Deswegen brauchen wir keine Tiere mehr zu schlachten. Der Schriftgelehrte schien das verstanden zu haben. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er war nah dran, aber nicht drin. Wir wissen nicht, wie es mit diesem Schriftgelehrten weiterging. Vielleicht hat er sich später bekehrt. Aber an dieser Stelle ist er nicht Teil vom Reich Gottes. Er hatte die Hand fast schon an der Trophäe. Er war nahe genug, er war nahe dran, aber nicht genug. Die Umstehenden, die mussten verdutzt gewesen sein. Dieser Mann reagierte doch mit großem Verständnis auf die Worte Jesu. Und trotzdem sagte der Herr, dass er die Grenze zum Reich Gottes noch nicht überschritten habe. Wir erinnern uns an den reichen Jüngling aus Markus 10, also aus dem gleichen Evangelium. Dieser Jüngling wollte wissen, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erhalten. Und ihm antwortete Jesus: Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und der Jüngling antwortet ihm und sagt: Meister, all das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm. Nimm das Kreuz und folge mir nach. Das ist die Bedingung, oder, wo Jesus ihm gegenüber. Der junge Mann aber liebte sein Geld mehr als Gott. Also ging er traurig davon. Wir sind immer noch beim Markus Kapitel 10 und dem reichen Jüngling. Die Reaktion der Jünger war folgende. Wir können lesen. Aber sie entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, nachdem sie das mit dem Jüngling gehört haben: Wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus blickte sie an und sprach: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Es erinnert mich an eine Adventspredigt, wo der Engel der Maria die Botschaft gibt, dass sie ja quasi ohne Einwirkung eines physischen Mannes schwanger wird, dass sie fragt, wie soll das zugehen? Und der Engel sagt zu ihr: Bei Gott ist nichts unmöglich. Also die Umstehenden, die mussten verdutzt wer kann denn das? Wer kann denn das? Und so langsam dämmert es uns beim Lesen dieses Textes und auch den Zuhörern damals, dass das Halten dieser beiden Gebote, Gott und den Nächsten lieben, aus unserer Kraft allein niemals möglich ist. Wer kann denn das? Wer kann Gott ständig, Gott mit ganzem Herzen, ständig Gott mit ganzer Seele, ständig mit ganzem Denken und ständig mit ganzer Kraft lieben und dann noch auch den Nächsten wie sich selbst? Nicht wahr? Das Königreich Gottes ist nahe und doch ist es weit und unerreichbar. Denn ich muss für mich bekennen: Ich habe meine Kraft nicht unentwegt und ausschließlich für Gott eingesetzt. Ich habe ihn auch nicht vollkommen geliebt. Und wie sieht es mit meinem Nächsten aus? Habe ich ihn stets so geliebt, wie Gott es von mir erwartet? Habe ich meinen Mitmenschen so gelebt, so über meiner Mitmenschen gedacht und gefühlt, wie ich das über mich selber tue. Und ich muss bekennen, ich habe meine Mitmenschen nicht immer so geliebt wie mich selbst. Es gibt nur einen, der so liebt. Es ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Einzige, der Gott in jedem Moment seines Lebens ohne Mangel und Makel geliebt hat. Er liebte ihn mit seiner ganzen Seele, mit allen Emotionen. Es gab nichts an ihm, was Gott nicht wohlgefällig war. Er liebte seinen Vater auch mit seinen Gedanken und mit seiner ganzen Kraft. Es gab keinen Augenblick, in dem er nicht für Gott handelte und wirkte. Und jetzt kommt vielleicht der Aha-Effekt. Ja, wie war es denn mit seinem Nächsten? Der Mensch, Jesus Christus, der hatte doch Nächste. Und die Definition des Nächsten ist ja nicht der, der neben mir sitzt oder so, sondern einfach der andere Mensch, oder? Das ist der Nächste. Liebte Jesus diesen Nächsten wie sich selber? Übrigens, zu ihm gehören auch wir als seine Nächsten. Mehr noch. Jesus Christus verließ den Himmel aus Liebe zu ihnen, also zu seinen Nächsten. Er liebte seine Nächsten, die nicht in der Lage waren, die Gebote Gottes völlig zu befolgen. Aus Liebe zu diesen Menschen kam er auf die Welt. Er gab mehr für sie auf, als wir uns vorstellen können. Er kam auf die Erde, um für seine Nächsten zu sterben, nämlich diejenigen, die Gott nicht mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele, mit den Gedanken und Kräften lieben, wie sich selbst. Wenn Vollkommenheit und absoluter Gehorsam der Weg sind, um ins Königreich Gottes zu gelangen, dann kommt niemand von uns hinein. Nach einem Tag unseres Lebens haben wir Gott mit unserem ganzen Herzen, ja, und unserem ganzen Kraft geliebt. Gott sagt zu uns, die Kraft, in mein Reich einzugehen, liegt nicht in euch. Wir müssen von ihm und seinen Anforderungen kapitulieren. Gottes Anforderungen. Wir müssen die Waffen strecken, wir müssen unsere Selbstüberschätzung loslassen, weil das alles nicht reicht. Aber wie kommen wir dann ins Reich Gottes? Nun, das ist das Thema des gesamten Markus-Evangeliums. In Markus 1,14 wird uns das große Ziel des Evangeliums nach Markus vor Augen geführt. Jesus kam nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, der einzige Weg ist das Evangelium von Jesus Christus. Dieses Evangelium zeigt uns, dass wir ohne ihn niemals in das Reich Gottes gelangen können. Es zeigt uns, dass ein anderer, nämlich er, das größte Gebot für uns gehalten hat. Er, Jesus, er hat das Gesetz mit absoluter Vollkommenheit erfüllt. Aber nicht nur das. Er hat es nicht nur erfüllt, sondern er hat auch die Strafe dafür bezahlt, dass wir die Gebote übertreten haben. Und was ist mit dir? Es ist kein Geheimnis, dass wir eines Tages sterben müssen. Was wird auf deiner Beerdigung gesagt werden? Er war nah dran, aber nicht nah genug. Oder sie hatte die Hand schon fast am Pokal, aber es hat nicht gereicht. Vielleicht hören Menschen diese Predigt, die ihr gesamtes bisherige Leben an der Grenze zum Königreich verbracht haben. Sie waren ganz nahe an der Grenze, aber den Schritt in das Königreich hinein, schauen wir mal da, oder? Aber den Schritt in das Königreich hinein, dieser Schritt beginnt mit Sündenerkenntnis. Ja, ich bin ein Sünder. Ich bin fähig zur Sünde, auch wenn ich ein bekehrter Christ bin. Ich bin weiterhin fähig zur Sünde. Wenn ich meine Sünde bekenne im Gebet oder mit einer Person des Vertrauens, wenn ich Buße tue, dazu gehört auch das, ja, zu ersetzen, was durch mich Schaden erlitten hat, wenn das überhaupt möglich ist. Und Umkehr heißt nicht einfach so weitermachen und zu wissen, ah ja, ich bin ja fähig zur Sünde, nicht wahr? Also tue ich sie bekennen. Dann tue ich Buße und dann rede ich wieder von Umkehr und dann geht es weiter so. Nein, Umkehr ist, ich tue es anders. Hast du jemals zu Jesus gerufen, sei mein Retter? Hast du im Gebet schon einmal gesagt, ich bekenne, dass ich dein Gebot nicht gehalten habe? Bitte hilf mir. Bitte vergib mir. Wenn du das tust, dann wird er dich retten. Warum? Weil er es gesagt hat. Weil er es uns zugesagt hat. In Jesu heiligem Namen. Amen.